Willkommen zurück bei Finanzrauschen, dem Podcast für Banker von heute. Mein Name ist Sascha Wolf von DGNX Solution, dem Fachverlag der genossenschaftlichen Finanzgruppe, und ich bin Redakteur und Produktmanager im Bereich digitaler Content. Und ich bin immer noch in Münster, denn wieder mal haben wir eine Premiere bei Finanzrauschen, denn erstmalig machen wir zwei Aufnahmen an einem Tag. Also die vorherige Folge mit Julia Krollmann zum Thema CRR 3 und Basel 4 haben wir vor wenigen Stunden aufgenommen. Und nun machen wir direkt weiter. Ich habe einen neuen Gast und ich habe ein neues Thema. MRISC, die Mindestanforderungen an das Risikomanagement, kurz eben MRISC. Sollen das Fundament für ein stabiles und sicheres Risikomanagement in Banken und Finanzinstituten bilden? Und wir versuchen heute einmal, Ihnen die Hintergründe, also die Basics dazu zu erläutern. Finanzrauschen, der Podcast für Banker. Hier geht es um regulatorische Themen und das speziell für Bankangestellte. Darüber hinaus stellen wir Best Cases aus der Praxis vor. Im Gespräch mit Leuten, die sich auskennen, geben wir Impulse für Ihren Arbeitsalltag. Der Experte dazu sitzt direkt vor mir, Herr Daniel Lehmkuhl. Ich begrüße Sie.
Vielen Dank, Herr Wolf. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, ich freue mich, dass wir das jetzt so einrichten konnten, alles an einem Tag, und dass wir jetzt unseren Austausch hier zu einem MRISC gehen. Sie sind Fachmann im Bereich Risikomanagement. Erzählen Sie uns doch gerne zunächst einmal etwas über Ihre Person. Wie kam es dazu? Was ist Ihre Motivation?
Ja, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Daniel Lehmkuhl. Ich bin hier in der Region Münster beheimatet. Von daher sehr schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich bin Director für das Kompetenzteam Risikomanagement in der Avado-Gruppe. Und ich habe eine Bankausbildung seinerzeit gemacht und bin dann relativ schnell ins Risikocontrolling reingekommen. Das war damals ein Zufall. Und irgendwie hat es mich ein bisschen gecatcht, mit Zahlen, aber auch strategische Themen irgendwie in die Ausrichtung zu bringen, und bin dann da geblieben. Und irgendwann, wie der Zufall es dann so wollte, hatte meine Bank eine Sonderprüfung nach § 44 KWG. Und irgendwie ist man da dabei hängen geblieben. Es war ja immer spannend. Von daher hat man da so ein bisschen die Leidenschaft gefunden im Bereich Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling.
Ich bin gespannt, also welche Herausforderung die Bankregulierung birgt. Und daher einfach mal die wohl grundlegendste Frage zuerst zu Beginn. Was genau sind denn die MRISC? Also warum spielen die so eine entscheidende Rolle im Risikomanagement von Banken?
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt. Also die MRISC sind ja eine Abkürzung für das Thema der Mindestanforderungen an das Risikomanagement, also die Grundbasis, wenn man so möchte. Die MRISC sind eine regulatorische Rahmenvorgabe der BaFin, also der Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland. Sie wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass Banken und Finanzinstitute ein angemessenes Risikomanagement betreiben. Das heißt also, dass die MRISC im Grunde ja sogenannte norminterpretierbare Verwaltungsvorschriften sind. Das heißt, die MRISC basieren auf den Prinzipien des § 25a KWG, das Kreditwesengesetz. Und da heißt es ganz konkret, eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation muss insbesondere ein angemessenes und wirksames Risikomanagement umfassen. Das heißt also, die Gesetzgebung gibt es schon vor. Die MRISC und deren Ergänzungsdokumente geben also Vorgaben, wie Banken ihre Risiken identifizieren, messen, steuern, überwachen und am Ende des Tages auch berichten müssen. Sie legen unter anderem fest, wie Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, operationelle Risiken und auch eben Marktpreisrisiken zu behandeln sind. Da haben Banken ja auch ein eigenes Interesse irgendwie dran, denn wenn ich Gelder vergebe, beispielsweise in Krediten, dann möchte man ja das Geld ja auch wiederbekommen. Und ich glaube, die aktuelle wirtschaftliche Lage, gerade nach der Zinsentwicklung, die wir 2022 erlebt haben, zeigt ja, dass das nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Für das Risikomanagement von Banken sind die MRISC damit essentiell, da sie eine standardisierte und transparente Basis für den Umgang mit Risiken bieten. Durch ihre Anwendung soll sichergestellt werden, dass Banken eben diese Risiken frühzeitig erkennen und auch proaktiv managen können. Das ist ja auch sicherlich im Interesse aller, was sowohl dem Schutz eben des Finanzsystems als auch eben der Einhaltung dieser regulatorischen Anforderungen dienen soll. Die Einhaltung der MRISC fördert also unterm Strich die Stabilität und das Vertrauen in die Bankenbranche.
Und Sie haben eben schon angesprochen, die Zinsentwicklung war jetzt ja in den letzten Jahren sehr intensiv, nach oben, nach unten. Das heißt, die Bankenwelt verändert sich ja auch die ganze Zeit. Da gibt es ja, also ja, von den Zinsen mal abgesehen, Digitalisierung etc., dass die Banken immer digitaler werden und Online-Banken immer mehr nach vorne preschen. Das heißt, auch die MRISC müssen sich irgendwie verändern. Ständig, stetig. Und wenn ich recht informiert bin, sind wir jetzt bei der achten Novelle?
8 Novelle, korrekt, ja.
Die kommt jetzt oder ist jetzt?
Die ist schon veröffentlicht worden.
Die ist schon veröffentlicht worden, gilt also schon. Was sind da jetzt die zentralen Änderungen? Also was sind denn jetzt die letzten Anpassungen, die da gemacht wurden?
Ja, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz spannend. Ich muss da, glaube ich, auch mal ein bisschen weiter ausholen. Die 8. MRISC-Novelle wurde am 29. Mai veröffentlicht. Also das ist schon ein paar Wochen her. Und brachte einige Klarstellungen und Neuerungen mit sich, um eben diese aktuellen Herausforderungen in der Bankenwelt auch zu adressieren. Eine wichtige grundsätzliche Änderung ist sicherlich die Verweistechnik auf die sogenannten EBA-Guidelines, die bereits auch schon in der letzten MRISC-Novelle eingeführt worden ist. EBA steht hier an der Stelle für das europäische Bankensystem bzw. die europäische Bankenbehörde. Und wir hatten ja eben mal ausgeführt, dass die MRISC-Verwaltungsvorschriften des KWG sind. Also da befinden wir uns erstmal auf nationaler, deutscher Ebene. Wir leben aber ja in Europa und in einem europäischen Bankensystem. Das heißt, auf europäischer Ebene gibt es ebenfalls Vorschriften, insbesondere für größere Banken, die nicht typischerweise Banken der genossenschaftlichen Primärstufe bzw. Sparkassen sind. Das heißt, grundsätzlich müssen wir jetzt eigentlich noch einen Schritt größer denken, raus aus Deutschland sozusagen. Denn die Gesetzgebung kommt inzwischen ja häufiger aus Europa als aus Berlin. Ja, das kennen wir auch in anderen Themenfeldern. Und es ist ja europäisches Ziel, da einen einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Das heißt also, und deswegen habe ich es so lange ausgeführt, dass die MRISC inzwischen eine sogenannte Verweistechnik implementiert hat, die auf diese europäischen Leitlinien wiederum verweist. Ja, das ist aus der letzten MRISC-Novelle ein Novum gewesen, womit die Aufsichtsbehörden eben versuchen, dieses sogenannte Level Playing Field, also gleiche Wettbewerbsbedingungen, in Europa zu schaffen.
Und welche direkten Auswirkungen hat das jetzt oder haben die Änderungen, die jetzt gekommen sind, denn auf die Banken in Deutschland?
Ja, ganz konkret ist es so, dass es immer in der Vergangenheit auch schon gewisse Anforderungen gegeben hat, beispielsweise zum Thema der Zinsänderungsrisikosteuerung. Auch dazu hat die BaFin regelmäßig Rundschreiben veröffentlicht, wo sie den Banken Leitplanken und Vorgaben an die Hand gibt, wie die Banken Zinsänderungsrisiken zu steuern haben. Diese EBA-Guidelines, also die neue MRISC-Novelle, die auf diese EBA-Guidelines jetzt verweist, geht aber viele Schritte weiter. Wir haben ein paar Konkretisierungen, wir haben aber auch Neuerungen. Beispielsweise ist eine Konkretisierung das Management von Zinsänderungsrisiken, dass Banken jetzt sowohl kurzfristige Auswirkungen auf ihre Gewinn- und Verlustrechnung berechnen müssen, als auch langfristige Folgen auf ihre Vermögenssituation. Das sind einfach Konkretisierungen, die es so in der Form bis dato nicht gegeben hat. Da werden also sozusagen neue Ausreißertests implementiert. Was ganz neu ist in der aktuellen Version, sind sogenannte Credit Spread Risiken. Da gab es einen ganz neuen Abschnitt in den MRISC, wo die Aufsicht jetzt eben möchte, dass sich die Banken noch detaillierter, noch intensiver mit diesen Credit Spreads auseinandersetzen. Also welche Risiken habe ich eigentlich, wenn ich mein Geld an eine Adresse gebe, beispielsweise an ein Wertpapier? Und wie gehe ich dann mit den Kreditrisiken um?
Ich überlege jetzt gerade, ich komme aus einer Kleinstadt, wir haben eine Genossenschaftsbank, wir haben eine Sparkasse. Die ganzen Begriffe und auch die Regulatoriken, die klingen jetzt für mich so ein bisschen nach Großbanken. Welche Bedeutung hat das für die kleineren, die normalen Alltagsbanken, sage ich jetzt mal, die Primärlevelbanken?
Ist eine gute Frage, hat, glaube ich, eine hohe Bewandtnis. Das kriegt man vielleicht als Kunde gar nicht so sehr mit und auch vielleicht in der Beratung bekommt man das gar nicht so sehr mit, weil das doch sehr, sehr viel im Bereich des Risikomanagements spielt und auch auf Geschäftsebene spielt. Aber vielleicht kann ich mal ein konkretes Beispiel herausgreifen, damit es ein bisschen greifbarer wird. Die EBA-Guidelines definieren die Zinsänderungsrisiken und ein Teil dieser Zinsänderungsrisiken sind beispielsweise implizite Optionen. Was sind implizite Optionen?
Ja, Sie haben es in meinen Augen gesehen.
Ja, genau, was sind implizite Optionen? Jeder, der vielleicht ein Haus mal gebaut hat, nimmt in der Regel ja ein Darlehen auf. Und da kennt man das ja, dass man beispielsweise eine Sondertilgungsoption mit dabei hat. Vielleicht 5% von der Darlehenssumme. Ja, das ist ganz nett als Kreditnehmer, wenn man Weihnachtsgeld bekommt oder einen höheren Liquiditätsüberschuss hat, dass man sagt, okay, ich ziehe jetzt mal meine Tilgungsoption und versuche mein Darlehen zu reduzieren und damit einfach meine Zinsen, also meinen Aufwand, den ich als Kunde habe, im Grunde zu reduzieren. Das ist ganz nett als Kunde, letztendlich dann den Aufwand ein Stück weit herunterzuschrauben, aber als Bank eben ein Risiko, weil ich natürlich einen Zinsschaden dadurch erleide. Und dann muss die Bank eben sehen, okay, wenn es jetzt mehrere Kundinnen und Kunden machen, diese impliziten Optionen zu ziehen, resultiert ja ein Zinsschaden. Und was vielleicht auch Verbraucher nicht immer auf dem Schirm haben, die Darlehen für Immobilienfinanzierung laufen ja in der Regel länger als 10 Jahre. Zumindest die Zinsbindung läuft länger als 10 Jahre. Aber Verbraucher haben immer nach 10 Jahren ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht. Das heißt, der Verbraucher kann sagen, okay, ich habe, liebe Bank, ich habe mit dir jetzt 20, 30 Jahre die Zinsvereinbarung vereinbart, aber die Zinsen sind jetzt besser geworden für mich, also nehme ich nach 10 Jahren dieses Sonderkündigungsrecht in Anspruch. Das hat die Bank nicht. Und das ist natürlich wiederum ein Risiko für die Bank und das muss sie irgendwie bewerten. Und die EBA-Guidelines konkretisieren das jetzt nochmal deutlich stärker, sodass viele Banken, gerade auch im Sparkassen- und im genossenschaftlichen Bereich, jetzt ihre Parametrisierung an der Stelle nachziehen müssen. Und das kann natürlich dann wieder Auswirkungen haben auf die Beratung, indem diese Optionsprämie vielleicht dann teurer wird. Dass man einfach gesagt wird, okay, ich muss dieses Risiko irgendwie bezahlen lassen. Also hat das Auswirkungen. Oder man sagt auch als Bank, dann mache ich es vielleicht gar nicht mehr. Ob das dann möglich ist, auch wettbewerbsmäßig, ist ein anderes Thema. Aber das sind dann Dinge, da muss man sich dann als Geschäftsleitung mit auseinandersetzen und im Risikomanagement. Welche Prämien kann ich da nehmen und welche Prämien kann ich vielleicht auch nicht nehmen?
Alles klar, jetzt ist es für mich greifbar. Super. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Veränderung bringt ja viel Digitalisierung und Technologie mit sich, beziehungsweise Digitalisierung bringt viel Veränderung mit sich. Können Sie eine grobe Einschätzung darüber geben, welche Rolle denn die Digitalisierung und diese ganzen neuen Technologien, KI etc., im Kontext der MA-Risk und deren Weiterentwicklung spielen? Also wie beeinflussen diese Technologien die Vorgaben im Risikomanagement? Haben die Einfluss überhaupt?
Ja, absolut. Die haben Einfluss. Jetzt ist natürlich der aufsichtsrechtliche Blumenstrauß relativ weit und relativ bunt. Das ist ein Blick in die Glaskugel, sage ich mal ein Stück weit. Aber ich würde grundsätzlich schon sagen, dass die Digitalisierung und der Einsatz von Technologien zunehmend eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der MA-Risk bzw. der aufsichtsrechtlichen Anforderungen stellt. Vielleicht einfach mal so 2 Aspekte rausgegriffen, ganz beispielhaft. Im Bereich der Automatisierung setzen ja viele Banken zunehmend auch auf automatisierte Prozesse, um effizienter zu arbeiten, um menschliche Fehler zu minimieren. Und das geht beispielsweise auch im Risikomanagement, wo versucht wird, Kreditrisiken besser zu monitoren, das zu überprüfen, wo dann Systeme diese Dinge überwachen. Und die MA-Risk, ich habe die jetzt mal mitgebracht, und es ist in der neuesten Fassung tatsächlich auch verstärkt diese Anforderungen hinterlegt. Ja, da steht drin, für die Generierung von Daten und Informationen zu den als wesentlich eingestuften Risikoarten, das Thema hatten wir eben bei den Marktpreisrisiken, bei den Kreditrisiken, sind eben angemessene technische Kapazitäten vorzuhalten, sowie effektive Prozesse zur Sicherstellung der Datenqualität. Und das zeigt ja auch schon, dass die MA-Risk in dem Bereich weitergeht, in den technisch-organisatorischen Anforderungen, dass die Aufsicht sagt, ja, liebe Banken, wenn ihr das natürlich automatisiert, weiterentwickelt, dann müsst ihr auch sicherstellen, dass es natürlich funktionsfähig ist. Und ich glaube, das Thema wird dann zukünftig auch weitergehen im Bereich Big Data oder künstliche Intelligenz. Das ist ja ein Riesenthema im Moment, wo künstliche Intelligenz sukzessive mehr und mehr in der Lage ist, Themen auch zu übernehmen. Und glaube ich schon, die Aufsicht hingeht und sagt, okay, ich möchte aber gerne Transparenz darüber haben. Und liebe Bank, ihr müsst schon wissen, wie diese künstliche Intelligenz eigentlich funktioniert und ist sie überhaupt für eure Systeme und eure Analysen funktionsfähig.
Das ist kein Thema, wo man monatelang Tests fährt und dann merkt, oh, ist nicht.
Ja, genau, wo man dann nachher sagt, hat doch nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
Nee, kommt auf keiner Seite gut an, glaube ich.
Genau.
Blick in die Zukunft. Wie sehen die zukünftigen Entwicklungen im MA-Risk aus? Also in Anbetracht der aktuellen Trends und auch der Herausforderungen im Risikomanagement.
Ja, das ist natürlich ein Stück weit Blick in die Glaskugel. Das gehört immer Magen dazu. Aber das gehört auch zu unserem Alltag dazu. Wir müssen ja auch gucken, was ist nicht nur jetzt, sondern was passiert in den nächsten Jahren, was wird kommen. Ich hatte es angesprochen, einmal ist das Thema der Verweistechnik, glaube ich, ein wichtiges Element. Wie geht es eigentlich weiter mit der MA-Risk als solche? Braucht man sie zukünftig überhaupt noch? Oder
wird sie komplett
ersetzt durch europäisches Recht? Ich hoffe zumindest für die genossenschaftlichen Primärbanken und Sparkassen erstmal nicht, weil man sonst ein bisschen dieses Proportionalitätsprinzip vielleicht auch verliert und viel zu sehr in Europa denkt als vor Ort in diesen kleineren Branchen, ja, möglicherweise. Ich glaube aber, dass wir 3 ganz große Treiber in den nächsten Jahren haben werden. Das eine ist sicherlich eben das Thema, was wir gerade schon mal angesprochen hatten, künstliche Intelligenz. Ich glaube, wenn da jetzt viel Dynamik reinkommt und die Systeme besser werden, dann werden auch Banken und im Risikomanagement mehr und mehr Systeme in dem Bereich verwendet werden. Das ist eben das Thema, dass da, glaube ich, auch die Vorgaben nachgezogen werden hinsichtlich Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Objektivierbarkeit. Ein zweiter Trend, der uns jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon begleitet, ist das Thema der Nachhaltigkeit. Auch da liegt, glaube ich, in den Schubladen der Aufsichtsbehörden schon ganz, ganz viel, wo man selber, glaube ich, im Moment noch nicht so richtig weiß, ja, worauf legt man den Fokus, wie kann es weitergehen, ist es qualitativ, ist es quantitativ? Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend und das wird uns sicherlich die nächsten Jahre noch begleiten. Und als letztes Thema, glaube ich, das Thema der Cybersecurity und der IT-Risiken. Man legt, glaube ich, immer mehr auch in diesen Bereichen Risiken aus. Ja, es wird einfach technisierter. Man liest häufig von gewissen Hackerangriffen. Auch da müssen sich sicherlich nicht nur die Banken, sondern insbesondere deren Rechenzentralen sehr, sehr stark damit auseinandersetzen, wie es damit weitergeht. Ob dann diese Anforderungen, diese Regularien jetzt in den MA-Risk landen oder in anderen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, das bleibt sicherlich abzuwarten.
Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, die MA-Risk sind im Prinzip so ein bisschen aktuell noch die Grundbibel, sage ich jetzt mal, um
eben. Ja. Schön gesagt.
Solid Ground, ein stabiles Risikomanagement zu gewährleisten, um das zu regulieren, um einerseits das Vertrauen in die Banken zu stabilisieren, aber auch um das die Banken auch zu kontrollieren, so ein bisschen, dass man dann eben eine klare Regel hat. Es wird aber ständige Weiterentwicklung geben. Sie haben gesagt, in der 7. war es jetzt schon, in der 8. Novelle ist auch schon stark angelehnt an die EBA-Guidelines. Das heißt, von Europa, Sie haben es gesagt, von Brüssel wird mittlerweile mehr geregelt als von Berlin.
Korrekt.
Die Frage ist, ob dann eben dieses Regelwerk MA-Risk zukünftig noch bestehen wird, ob es vielleicht noch eine 9. Novelle gibt und die 10. zum Jubiläum dann einfach EBA-Guideline hat.
Ja, das bleibt abzuwarten. Also im Moment haben wir noch diese Verweistechnik. Das ist, glaube ich, auch noch den Vorteil, um gerade als kleineres Institut diese Proportionalität zu nutzen. Ja. Aber langfristig stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit dem MA-Risk? Das kann ich heute noch nicht beantworten. Das umtreibt uns aber natürlich schon sehr, weil wir uns da sehr viele Gedanken auch zu machen. Aber der Trend geht auf jeden Fall dahin, dass es immer mehr auch europäisiert wird.
Europäisiert und auch digitalisiert, weil eben diese ganzen Entwicklungen, die Sie eben zuletzt noch angesprochen haben, da ist einfach ganz viel in Bewegung. Und da muss ich einfach alles drumherum anpassen.
Absolut.
Auch die Wirtschaft und auch die Finanzwelt.
Absolut. Und ich glaube, die letzten Jahre, da müssen wir gar nicht so lange in die Vergangenheit gucken, ne? 2022 mit der Zinsentwicklung, mit der Inflation, davor der Russland-Ukraine-Krieg, der leider bis heute anhält, sind, glaube ich, verschiedenste Marktereignisse, wo auch die Aufsicht immer wieder reagieren muss, wo die Bank drauf reagieren muss. Und das wird sicherlich dann auch in Deutschland sicherlich die nächsten Monate und Jahre spannend bleiben.
Also aktuell haben wir MA-Risk, die 8. Novelle ist gerade aktuell. Man weiß noch nicht genau, ob es eine 9., 10., 11. geben wird oder ob das europäisiert wird. Aber mit Sicherheit kann man sagen, dass es immer ein Regelwerk geben wird für das Risikomanagement, egal wie die Wirtschaftswelt aussehen wird. Und ich danke schon mal für diese Zusammenfassung.
Sehr gerne, mir hat es viel Spaß gemacht.
Für diesen Einblick, für diese, ja, schon ein bisschen tiefergehend als Basics, aber so ein bisschen ein Deep Dive schon zu machen zum Risikomanagement, zu den MA-Risk, was dahinter steckt. Mir war es nämlich auch immer so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt? EBA-Guidelines, MA-Risk, was gilt denn jetzt? Hier wird wieder verwiesen. Hä? Also ein paar Fragezeichen wurden gelüftet. Vielen Dank dafür.
Sehr schön.
Ja, und in der nächsten Folge dreht sich alles um ein ganz anderes Thema, nämlich um Diversität in der Bankenbranche. Wird ja viel gesagt und wir werden jetzt mal erkunden, wie denn Vielfalt gefördert werden kann, welche Vorteile sie für die Unternehmen bringt und vor allem, welche Herausforderungen dabei stehen. Freuen Sie sich also auf spannende Einblicke mit der Unternehmerin Vera Viehhöfer. Jetzt sind wir aber noch in Münster und wie eben schon gesagt, möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Lehmkuhl. Vielen Dank, es war sehr verständlich. Vielen Dank für Ihre Zeit, für das gemeinsame Gespräch.
Ich bedanke mich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war ja das erste Mal, dass ich an diesem Podcast teilnehmen konnte. Von daher vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich hoffe, dass ich den Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten ersten Überblick verschaffen konnte. Und wenn zu den Themen Fragen sein sollten, allgemeiner Natur oder auch wirklich Bedarfe bei Banken sind, melden Sie sich gerne bei uns. Wir unterstützen gerne.
Das werden wir in der Hinsicht unterstützen, dass wir natürlich in den Shownotes nochmal Informationen zu Ihnen bereitstellen beziehungsweise Kontaktmöglichkeiten. Und damit sage ich Ihnen am anderen Ende danke fürs Zuhören und seien Sie gespannt auf die nächste Folge Finanzrauschen und bis dahin Ihnen eine gute Zeit.